Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen und mal wieder etwas besonderen Folge der Gartenhelden. Besonders treue AnhängerInnen dieses Formats werden sich jetzt vermutlich denken, oh nein, nicht der schon wieder. Mein Name ist Bastian Angenent, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier, aber ich habe auch direkt wieder eine gute Nachricht. Sie wissen, wenn ich hier am Mikro bin, ist das entweder ein Staffelanfang oder ein Staffelende. Und das bedeutet gleichsam, und das ist schon mal die beste Nachricht vorweg, natürlich müssen Sie auch nicht ohne Ihren Host Manuela Karnis auskommen. Hallo Manuela, herzlich willkommen.
Hallo Bastian, schön, dass du wieder Zeit genommen hast für die Gartenhelden.
Immer wieder gerne, wobei natürlich der Staffelanfang ist mir dann vielleicht auch ein bisschen lieber, weil dann kommen ganz viele spannende Sachen in der Zukunft. Jetzt haben wir aber vielleicht die Möglichkeit, die spannenden Sachen, die wir in dieser Staffel erfahren haben, nochmal Revue passieren lassen. Das ist schließlich Sinn und Zweck dieser Folge. Wir machen es aber mal am Anfang mal ganz knapp. Wie war denn so dein Gartenjahr?
Nicht so toll. Es war wie nicht so, wie ich das geplant hatte. Falls du dich erinnerst, beim Auftakt saßen wir beide draußen in einem Park, da war es schön. Und ich muss sagen, jede Folge konnte ich draußen aufnehmen. Es ist trotz Regens, es gab immer eine Pause, es war immer super Wetter, es hat perfekt gepasst. Nur halt zu meinen privaten Plänen leider nicht, denn immer wenn ich irgendwas draußen machen wollte, ich habe dir gesagt, es gibt so ein paar Events, ich habe ein bisschen schicke Deko, dann fiel das wirklich buchstäblich ins Wasser. Du warst einmal live dabei, wo wir unter einer tropfenden Terrassenüberdachung saßen und in der Kälte. Das war also ein bisschen schade, dass ich den Garten nicht so genießen konnte wie sonst. Und ich war ziemlich gestresst. So grundsätzlich, weil das Leben einfach stressig ist. Aber ich habe mich auch gestresst, als ich im April gesehen habe, oh Mann, jetzt müsste ich eigentlich die schneiden, das schneiden. Und dabei hätte ich doch schlauer sein müssen. Denn ich habe ja in Folge 2 und 3 einen Experten bei mir gehabt, den Psychologen und Hobbygärtner Sven Beck, der mir ja genau erklärt hat, warum ich mich nicht stressen sollte oder wie ich den Stress lassen könnte.
Was raten Sie mir denn, wenn ich jetzt merke, ich steigere mich da ein bisschen rein und verzweifle auch daran, dass jetzt Beet X nicht so wird, wie es soll? Was kann ich tun?
Also das ist ja, wie gesagt, Lebensrealität, dass nicht immer alles funktioniert. Und letzten Endes geht es darum, ja auch damit umzugehen. Ich glaube, ganz wichtig ist zum Beispiel bewusst wahrzunehmen, was hat man denn überhaupt für ein Gefühl? Ich glaube, das machen wir ganz oft nicht, weil Gefühle, die sagen uns zum Beispiel, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung, hier tut dir was nicht gut. Also das heißt, der erste Schritt wäre eigentlich zu sagen, ich nehme mal mein Gefühl ganz bewusst wahr. Also ich nehme jetzt wahr, dass ich total gefrustet bin, weil dieses Beet hier nicht funktioniert. Und dann geht es natürlich darum, auch nochmal zu gucken, woher kommt der Frust? Also in dem Fall natürlich, er kommt vom Beet, das funktioniert nicht. Und dann wäre die Frage, was kann ich denn tun, um diesen Frust wieder loszuwerden? Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und auch, was wir für unterschiedliche Typen sind, was wir schon gelernt haben, wie wir mit Frust umgehen, kann das sehr unterschiedlich ausfallen. Also im Garten würde ich jetzt zum Beispiel natürlich erstmal raten zu gucken, gibt es einen Grund dafür, dass das schief gegangen ist? Ja, da nochmal zu schauen, was war das Problem? Und ich glaube, beim Gärtnern kennen wir das alle, dass immer mal wieder was nicht funktioniert. Und da nochmal zu gucken, habe ich denn zum Beispiel die richtige Pflanze an den richtigen Ort gesetzt? Mhm. Ja, passt die Pflanze denn überhaupt zu dem Ort? Das ist ja oft ein Fehler, den ganz viele Menschen machen, dass sie irgendwie was Schönes sehen und das pflanzen wollen und dann soll das rein in den Garten, vielleicht auch ein Pflanzplan, der ganz toll ist, aber der eigentlich Pflanzen beinhaltet, die gar nicht zu dem Stückchen Erde passen, das da vor einem liegt, weil die Erde nicht passend für die Pflanze ist oder die Lichtverhältnisse nicht passend sind oder die Wasserverhältnisse nicht passend sind. Genau, also das wäre jetzt schon mal so eine Möglichkeit, nochmal zu gucken. Eine andere ist ja auch zu schauen, was macht denn der Frust mit mir? Und ich muss ja vielleicht nicht immer die Situation ändern, sondern ich kann ja vielleicht auch meine Einstellung ändern.
Ja, Stressen und Gärtnern, das Thema hatten wir ja sogar schon auch in der ersten Staffel des Öfteren. Irgendwie holt es einen dann doch immer ein bisschen wieder ein, wenn man was im Kopf hat. Aber kannst du denn sagen, was dich besonders gestresst hat?
Ja, wie ich schon gerade sagte, das Zurückschneiden von irgendwelchen Pflanzen habe ich relativ spät gemacht. Die Naturschutzbünde würden das wahrscheinlich gut finden. Mich hat es ein bisschen genervt, weil die Pflanzen schon so früh ausgetrieben sind. Und die Rosen. Wir haben so eine Rose, die ist wirklich sehr, sehr gewaltig geworden im Laufe des Jahres. Und nun ist sie so, wie sie ist und sie blüht tatsächlich immer noch. Jetzt hier mitten im Oktober immer noch richtig schön. Mein Mann findet das nicht so schön, weil sie einfach so riesig ist. Und ich habe sie nicht geschnitten. Und ich wollte mir erst so Handschuhe kaufen und dann, wie das halt immer so ist. Und dann war Juli und dann war es auch egal. Und interessanterweise war es gar nicht schlimm, dass ich sie nicht geschnitten habe. Das hat mir Anja Wirtmann erzählt. Sie habe ich besucht und wir haben eine sehr, sehr schöne Folge über Rosen gemacht. Und danach war ich doch ein bisschen beruhigter wieder. Was muss ich denn noch bei der Pflege beachten? Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe so eine recht üppig wachsende Bodendeckerrose, die ist mir jetzt ein bisschen über den Kopf gewachsen, aber soll sie tun, weil ich jetzt nicht geschnitten habe im Frühjahr.
Ja, also der Schnitt ist bei Edelrosen, Floribunda, Polyantha-Rosen schon sehr wichtig, sage ich jetzt mal, weil man da dann einfach immer durch den Schnitt im Frühjahr regt man immer die Blüten wieder an, dass es auch wirklich ein üppiger Blütenbesatz dann wieder kommt. Würde man das jetzt nicht machen, ein Jahr ist sowieso nicht dramatisch, aber wenn man ein paar Jahre lang nicht hintereinander nicht schneidet, dann ist es schon so, dass die Blühfreudigkeit merklich nachlässt. Die Sträucher vergreisen auch. Dieser Verjüngungsschnitt, der fällt dann einfach weg und damit. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Todesurteil ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also man muss sagen, die Rosen sind schon sehr robust. Die können auch schon einiges ertragen. Aber diese vollendete Schönheit kriegt man am besten hin, wenn man sie regelmäßig schneidet.
Genau, und dann ist ja, man kann sie ruhig radikal schneiden, richtig? Ja, genau. Also schon richtig runter.
Ja, auf jeden Fall. Also das sollte man auch ruhig machen. Es gibt ja immer diese Faustregel bei den Edelrosen, so 4 bis 6 Augen oder auf 4 bis 6 Augen kann man zurückschneiden.
Einmal kurz eingreifen. Augen sind diese, wie kann man das benennen?
Ja, das sind so kleine,
Auswüchse.
Ja, so wie so kleine Punkte, so Knubbel sind das so an der Rinde. Und es gibt auch schlafende Augen. Die kann man auch so, wenn man genau hinguckt, kann man sie ganz gut sehen. Vielleicht können wir ja nachher nochmal gucken.
Okay, ja. Dann kann sie mir nochmal zeigen, was ich
machen schwierig
muss.
So zu erklären, aber genau. Darüber wird dann immer geschnitten, kurz über so einem schlafenden, also oder ruhenden Auge oder eben auch über einem aktiven Auge. Das macht man dann, ja, die Faustregel ist ja jetzt immer, wenn die Forsythien blühen, soll das gemacht werden. Ist auch ein ganz guter Anhaltspunkt. Wichtig ist einfach, dass man so im März das Wetter beobachtet und wenn man sieht, es kommt kein, also gut, man weiß natürlich nicht hundertprozentig, aber wenn es jetzt nicht hoch Schnee liegt und auch die Wettertendenz nicht noch irgendwie sagt, es kommt jetzt noch der eiskalte Winter, dann kann man im März auch die Rosen schneiden, selbst wenn die Forsythien jetzt vielleicht noch nicht blühen oder erst anfangen oder so. Man kann aber auch jetzt noch zurückschneiden, ist eher ungewöhnlich, weil man jetzt auch die Blüten mit die Blütenanlagen natürlich mit zurückschneiden würde. Kann aber immer mal sein, werde ich auch manchmal gefragt. Ich habe einen neuen Garten übernommen und da ist eine Rose und die ist total verwachsen, vielleicht noch mit anderen Pflanzen. Man schneidet die Pflanze deswegen nicht kaputt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann, klar, die wird in dem Jahr dann nicht mehr oder nur sehr spärlich blühen, aber dafür ist sie im nächsten Jahr dann wieder richtig schön.
Es tut mir natürlich ein bisschen leid, dass du dich von deinen Rosen hast stressen lassen. Ich darf mal einfach erzählen, dass ich dieses Jahr ein Erfolgserlebnis mit meinen Rosen hatte.
Super.
Ja, weil Schwiegermutter war sauer. Die hat immer gesagt, du musst die doch schneiden. Unsere sind auch recht groß und sie sagt, mach dir keinen Kopf, die kannst du richtig kräftig schneiden und vor allen Dingen, und das habe ich tatsächlich jetzt auch nicht super stringent hingekriegt, aber wenn die Blüten verblüht waren, einfach ein bisschen weiter runterschneiden und es ist genau dasselbe, was du jetzt auch sagst. Es ist Oktober und sie kommen immer noch nach. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man dann so Erfolgserlebnis hat. Ich glaube, das kann man sich für das nächste Jahr vornehmen.
Das stimmt, aber hast du dann auch Angst beim Schneiden? Also ich habe immer Angst, dass ich zu viel abschneide.
Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich habe das jetzt das dritte Jahr gesehen, wie weit wir das Richtung Herbst runterschneiden. Und sie werden immer im Laufe des Jahres 1,5 Meter größer. Ihnen geht's super, sie blühen. Da habe ich keine Hemmung mehr. Aber das, was du sagst, ist nicht ganz unerheblich. kauf dir gute Handschuhe und leg sie am besten direkt daneben, weil ja, das ist natürlich etwas, was einem den Spaß am Rosenschneiden so ein bisschen verhageln kann.
Ja, wenn man von Dornen zerpflückt wird, ist das nicht so cool. Also ist auch tatsächlich gefährlich, weil man sich mit Bakterien infizieren kann und dann ist es nicht mehr ganz so witzig, tatsächlich. Deshalb hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil die sind sehr, sehr, sind ja Stacheln, keine Dornen, wie ich gelernt habe von Frau Wittmann, sehr stachelig. Und jetzt habe ich so bis zum Ellbogen Lederhandschuhe, also richtige krasse Lederhandschuhe. Da werde ich dann im Frühjahr wohl loslegen mit der großen Gartenschere.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du nächstes Jahr nicht nur genauso schöne Rosen hast wie dieses Jahr, sondern vielleicht auch ein bisschen zufriedener dabei bist. Wir gehen mal ein bisschen weg von den Rosen und wir gehen sogar auch mal ein bisschen weg von den Pflanzen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern beim Auftakt dieser Staffel. Das war so ein bisschen dein Herzensprojekt für diese Gartensaison. Da sollte ein Igel einziehen. Wie ist es denn damit gelaufen?
Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Dennoch sind die Herrschaften unterwegs. Ich weiß, du sprichst auf das Igelhaus an, dass ich großmütig gesagt habe, ich werde da was bauen und keine Ahnung was. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich habe recherchiert, wie das ja nun mal so Journalistenart ist, und gedacht, was kann ich denn in diesem Minigarten noch irgendwie aufschütten, dass der da irgendwie hinkommt. Dann habe ich mit Magdalena Henschel gesprochen, über Igel, eine meiner liebsten Folgen tatsächlich auch. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen und sie hat mir so ein bisschen den, na, ich will nicht sagen den Wind aus den Segeln genommen, aber sie hat mir erklärt, dass es gar nicht so aufwendig sein muss. Natürlich kann man Steinhäufchen errichten, natürlich kann man auch was kaufen aus Holz oder selber machen, aber sie sagt, ein paar Zweige, also so ein Reisighaufen oder Laubhaufen, am wichtigsten ist halt Laub, die graben sich dann auch selber in den Boden ein und machen das. Und ich bin sehr gespannt, ob unter der riesigen Rose vielleicht Platz ist für so ein paar Igelchen. Laub habe ich tatsächlich noch nicht so viel. Das ist irgendwie noch, das steht noch aus. Aber ja, ich glaube, das könnte da ein schönes Örtchen werden, was ich dann natürlich noch ein bisschen muckelig herrichte die nächsten Wochen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch schon dabei, die Igel zu füttern, denn was Magda mir so erzählt hat übers Zufüttern und was man füttern soll, fand ich mega spannend.
Richtig, und dann wäre nochmal wichtig zu schauen, was man füttert. Wenn man jetzt draußen in Anführungszeichen nur zufüttert, dann ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn man einen Igelwelpen aufnimmt, der auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, dass man ihn so ernährt, dass er sich vernünftig entwickeln kann. Aber für die Zufütterung draußen wäre tatsächlich für den Igel auch gut, wenn er mehr bekommt als nur getrocknete Mehlwürmer. Das hat zum einen was mit dem Calcium-Phosphor-Verhältnis zu tun. Das hat zum anderen auch was damit zu tun, wenn wir jetzt jeden Tag Reiswaffeln essen würden, dann würden wir nicht so viele Nährstoffe bekommen, wie wenn wir uns ausgewogen ernähren. Und das ist für die Igel tatsächlich wichtig, weil die ja nicht ohne Grund jetzt auf der Vorwarnstufe der Roten Liste geführt werden. Igel sind reine Insektenfresser. Mhm. Wir haben 80% der Insekten ausgerottet hier in unseren Breitengraden. Und zwar sowohl Artenvielfalt als auch Biomasse. Ja. Das heißt, sämtliche Insektenfresser stehen jetzt ein bisschen auf dem Schlauch und haben wirklich massive Probleme, sich zu ernähren. Man sieht das zum Beispiel daran, dass man doch früher in jeder, gefühlt hatte man doch früher in jeder Hecke irgendwie Hundertschaften von Spatzen sitzen. Ja. Und jetzt sieht man sie kaum. Das hängt natürlich alles zusammen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir unheimlich viel Lebensgrundlage schon zerstört haben. Und Insektenfresser sollten wir dringend das ganze Jahr über zufüttern. Mhm. Denn wenn wir sie nicht das ganze Jahr zufüttern, dann verhungern sie das ganze Jahr über in unseren Gärten.
Das heißt, zufüttern, also wir haben jetzt über Mehlwürmer gesprochen. Was bräuchte ich noch für den Igel? Was wäre noch gut?
Genau, also es, das ist fast schon eine Wissenschaft für sich. Mhm. Also man hat ganz lange Zeit total überzeugt gesagt, Katzennassfutter geht. Ja. Und das geht tatsächlich auch. Was man auf dem Schirm haben muss, ist, dass das natürlich auch immer das Darmmikrobiom verändert, wenn man immer bestimmte Sachen frisst. Eigentlich sind Igel Insektenfresser. Die sind darauf ausgelegt, jede Nacht viele, viele Laufkäfer zu fressen. Mhm. Das ist eigentlich schon das nächste Stichwort, wenn man sich mal fragt, wann habe ich das letzte Mal einen Laufkäfer gesehen? Nicht diese Feuerwanzen, die manchmal zu Tausenden unter irgendwelchen Bäumen sitzen, sondern echt Käfer, Hirschkäfer. Mistkäfer.
Wenig, ne?
Man sieht sie kaum noch, weil wir einfach so viel Lebensgrundlage schon kaputt gemacht haben durch Versiegelung, durch den gepflegten englischen Rasen im Vorgarten. Der hat halt für Tiere und Natur überhaupt keinen Benefit. Ja. Wer Insektenfresser unterstützen möchte, muss Raupenfutter pflanzen. Mhm. Und das ist das eine. Es ist wirklich wichtig, dass man da auf beide Schienen geht, dass man zum einen seinen eigenen Garten in dem Maße, wie es einem möglich ist, so gestaltet, dass heimische Tiere heimische Pflanzen vorfinden, weil das ist ihre Lebensgrundlage. Und das hängt alles miteinander zusammen. Die Natur macht keine Fehler. Das ist das eine. Und das andere ist, damit die Insektenfresser, die wir jetzt hier mit diesem Programm unterstützen wollen, überhaupt noch da sind, bis wir alle soweit sind mit unserer Umstellung in unserem eigenen kleinen Vorgarten, wäre es natürlich gut, sie zuzufüttern, sonst erleben sie das halt gar nicht mehr. Ne? Genau.
Das war also das Igelhaus. Dann hatten wir schon die Rosen. Wir hatten auch ein bisschen Stress im Garten als Thema. Waren das tatsächlich auch so die Episoden in der zurückliegenden Staffel, die dir am meisten gefallen haben oder die dir am meisten im Kopf geblieben sind?
Wie auch letztes Jahr an dieser Stelle wiederhole ich mich, weil ich kann gar nicht genau sagen Lieblingsfolge, weil einfach jede Folge irgendwas mega Spannendes hatte. Ich meine, ich war in dieser riesigen Kräutergärtnerei und die Kräuter leben tatsächlich auch noch bei mir zu Hause. Und es gab so einige andere Spezialthemen, Vögel, Hecken, Schattenpflanzen. Was ich aber richtig cool fand, war eine Serie, die ich hier mit den Lokalkolleginnen aus der Redaktion gemacht habe. Da haben wir Gärten besucht. Und zwar war eigentlich auch das so ein bisschen immer die Intention der Gartenhelden, auch einfach Leute im Garten zu besuchen. Was macht ihr da? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Wie wichtig ist euch Naturschutz, über diese Sachen zu sprechen? Und da hatte ich drei wirklich schöne, coole Gespräche mit sehr, sehr netten Menschen, die sich sehr um die Natur sorgen. Und da ist mir vor allem auch das Gespräch mit Carsten und Christian Berger-Saathoff im Gedächtnis geblieben. Die beiden haben, die wohnen zur Miete und haben dort den Hinterhof, wirklich auch relativ klein, in einen richtig chilligen Garten verwandelt im Lauf der letzten 10 Jahre. Und das war echt cool und hat mir auch gezeigt, wie man auch in einem Mietobjekt, so wie mein Mann und ich das ja auch machen, in einem Mietobjekt auch gärtnern können. Natürlich kostet es auch Geld, aber die beiden sind auch Meister des Recycelns und bekommen auch viele Pflanzen geschenkt. Und ja, das fand ich extrem spannend, was die beiden mir in ihrer chilligen Lounge erzählt haben. Wie seid ihr dazu gekommen, das hier umzugestalten?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir wohnen im Hochparterre und die Fenster gehen alle, also alle unsere Wohnräume gehen zum Garten raus. Mhm. Und am Anfang, das hatte ich dir auch geschrieben, ne, war es eben, als wir eingezogen sind, so ein klassische, ja, so Nutzgrün war das eben, ein bisschen Rasen, ein bisschen Efeu, kaum was da geblüht hat. Und das hat aber so Potenzial und es liegt direkt unter den Fenstern. Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, dass wir gedacht haben, Mensch, da muss man doch was draus machen. Aber es ist ein Gemeinschaftsgarten, es ist eine Hausverwaltung, die zuständig ist und Gärtner, die das auch früher gepflegt haben. Es war dann so ein Randtasten. Was dürfen wir eigentlich machen? Also nutzen dürfen wir. Und dann fing das an mit Kübelpflanzen mal. Und so hat es so eine Dynamik bekommen. Auch mit anderen hier im Haus zusammen, die jetzt leider nicht mehr hier wohnen, dass wir gesagt haben, Mensch, man könnte da doch irgendwie was gestalten oder da ein bisschen was anders machen. Und diese einsame Pflanze, die da so steht, der geht's überhaupt nicht gut. Da muss man doch irgendwie ein bisschen was tun. Und ja, und so kam eins zum anderen. Und wir haben gemerkt, die Hausverwaltung nickt das ab, findet das eher gut, ist eine Wertsteigerung mit der Zeit und das irgendwann ist das hier draus geworden über all die Jahre.
Das hier, mögt ihr einmal kurz beschreiben, was ihr genau hier gemacht habt?
Ja, also von Anfang an, ein langer Prozess.
Ja, klar.
Also wie ich schon sagte, es war am Anfang, die Hälfte davon war ein vertrockneter Rasen und die andere Hälfte war
Efeu.
Efeu und so, genau, Efeu und...
Und ein alter Apfelbaum.
Alter Apfelbaum, der aber krank war.
Ja, okay, das ist dann nicht schön.
Hier waren mehr Bäume von so altem Schlag wie da hinten auf dem Nachbargrundstück. Die mussten aber alle nach und nach gehen. Die sind halt auch überwuchert mit Efeu, wurden zu schwer, sind im Sturm abgeknickt. Ja, und das war dann irgendwie, als die Bäume dann auch weg waren, war hier eben einfach nicht mehr viel. Und wir haben
grüner
ganz
Acker, das war sehr traurig.
Ja, das stimmt schon.
Ja, nichts wächst.
Ja, vor allem nichts, was blüht. Also wir sind beide auch so ein bisschen umweltbewegt, sage ich mal, und klimabewegt. Kommt auch von den Familien. Und das war so einfach, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist so eine große Fläche, wenn man das ganze Areal hier zusammennimmt. Ja. Da kann man mehr draus machen.
Ja, das Projekt von den beiden fand ich tatsächlich auch richtig cool. Das ist mir auch irgendwie richtig im Kopf geblieben. Überhaupt, wie du schon sagst, ich habe ja die Ehre, als dein Arbeitskollege doch relativ viel von deinen Folgen zu hören. Aber natürlich ist Gärtnern und überhaupt jeder Garten so facettenreich und so. Ich glaube, wir können auch nach 2 Staffeln immer noch nicht abschließend behaupten, jede Facette und jedes Thema des Gärtnerns und das, was es so besonders und schön macht, irgendwie mal thematisiert zu haben. Was hättest du denn vielleicht noch so auf deiner Geheimwunschliste, was man vielleicht an Themen demnächst mal behandeln könnte?
Die Wunschliste ist wirklich noch sehr lang. Also da könnten noch einige Sachen bei rauskommen. Ich habe auch, das ist auch schön, ein paar Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern bekommen. Daraus ist unter anderem ja auch eine Folge geworden mit Edgar Rübke in Sagehorn, den ich dann besucht habe aufgrund seiner E-Mail. Und auch da kommen so Anregungen, wie baue ich ein Sandarium, wie funktioniert das? Oder auch, was muss ich bei Dachbegrünung beachten? Und dann vielleicht mal so Folgen machen, so mit konkreten Tipps. Also so bauen Sie ein Sandarium, so funktioniert das. Vielleicht so auch mit Expertinnen, Experten, Schritt-für-Schritt-Anleitung, sowas in der Richtung. Aber auch, was mich sehr, sehr umtreibt, und dazu lese ich auch gerade ein interessantes Buch, ist die Lichtverschmutzung, die wir in den Gärten haben. Auch wenn ich selber solarbetriebene Gartendeko habe, achte ich immer darauf, dass die einen Schalter hat, damit ich die ausmachen kann. Auch das wäre nochmal ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und ich würde liebend gerne nochmal in fremde Gärten gucken, denn das ist irgendwie mega spannend. Ich weiß nicht, ob das meinen Kolleginnen und Kollegen auch so gegangen ist, aber einfach ist ja quasi wie so ein Wohnzimmer von
wir
fremden Leuten.
Wir machen das ja in der Regel nur auf Einladung.
Wir machen das natürlich nur auf Einladung, ja. Die Menschen freuen sich ja auch, das vorzustellen und sind auch sehr stolz, zu Recht. Aber einfach so zu gucken und sich auszutauschen, das fand ich einfach mega spannend und find's cool, wenn wir da noch mehr Leute finden würden, die da auch nächstes Jahr mitmachen wollen und gerne auch Familien. Weil vielleicht geht's dir auch so mit deinen Kindern, dass die beiden auch mehr entdecken, Freude am Garten und dann, was kann ich überhaupt mit denen da machen? Keine Ahnung, vielleicht aussehen. Also familienfreundlicher Garten vielleicht auch, wäre auch mal ein Thema.
Absolut, kann ich nur empfehlen.
Ja, aber ich glaube, das wäre schon mal eine gute Wunschliste für eine weitere Staffel, so inhaltlich. Ich möchte auch versuchen, mich nicht zu wiederholen. Das ist natürlich irgendwann ein bisschen schwierig, wenn man viel über Naturschutz macht. Weil ich kann natürlich jede Folge sagen, bitte lasst mir Laub liegen. Aber ich glaube, es gibt noch einige wichtige Aspekte, die wir besprechen können. Aber was dieser Folge jetzt noch fehlt, ist mein Gartenheld. Unser Gartenheld. Hast du vielleicht einen Vorschlag?
Ja, sind wir mal an der Stelle transparent. Du hast mir ja schon einen kleinen Tipp gegeben, dass ich vielleicht einen Gartenheld beisteuern könnte. Also habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und da ich jetzt gerade tatsächlich relativ viel im Garten bin, habe ich mal so geguckt. Wir haben viel über Igel und Eichhörnchen in dieser Staffel geredet, dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen abgeschmackt. Deswegen habe ich mir den Buntspecht ausgesucht. Den beobachte ich nämlich tatsächlich fast jeden Tag, mittlerweile sogar auch meistens 2 gleichzeitig. Also ich kann auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, dass mindestens 2 Buntspechte bei mir im Garten regelmäßig zu Gast sind. Erstens finde ich diesen Vogel sehr, sehr hübsch und ich habe mir dann natürlich auch ein bisschen was darüber durchgelesen, was das so für einen Garten bedeutet, wenn der Buntspecht da ist, und habe eigentlich nur Gutes erfahren. Erstmal scheint er nicht allzu bedroht zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist in Deutschland gerade so, dass es mehr Buntspechte gibt, was ja auch eine gute Nachricht erstmal ist, gerade bei vielen bedrohten Vogelarten. Vor allen Dingen aber spricht das offenbar für das Ökosystem meines Gartens beziehungsweise der Gärten drumherum, weil ich gelernt habe, dass er natürlich ein paar Schädlinge als Nahrung bringt, aber auch dadurch, dass er, wir kennen das bekannte Klopfen, zum Beispiel Lebensräume schafft, wiederum für andere Insekten, und im Prinzip steht er für ein sehr, ja, variantenreiches und gesundes Ökosystem. Das fand ich eigentlich, ist eine schöne Nachricht, und deswegen ist das mein Gartenheld.
Und er ist ja auch wirklich sehr auffällig. Ich finde das schön, weil man sich oft fragt, was ist das denn jetzt für ein Vogel? Aber bei ihm kann man relativ schnell feststellen, was es ist, und vielleicht auch für andere Familienmitglieder schön zu beobachten. Da ist ein bunter Vogel, was macht er da überhaupt? Ein bisschen dann was zu lernen. An der Stelle kann ich auch nochmal auf die wunderbare Vogel-Episode hinweisen mit Florian vom NABU. Das war auch wirklich cool. Und tatsächlich habe ich das erste Mal bei meinen Nachbarn, die haben ein sehr großes Grundstück, einen Grünspecht gesehen. Der sieht total, er sieht irgendwie ein bisschen aus von der Ferne wie so ein grüner Papagei, wie der so komisch über den Rasen hüpft. Aber tatsächlich gibt es das wohl auch. Ich kannte auch bislang nur den Buntspecht. Und ja, es ist ein schönes Beispiel für eine gut funktionierende Umgebung.
Ja, und wie du schon sagst, ein Hingucker. Sehr markantes Rot, sieht sehr, ja, einfach ein schöner Vogel. Und nur damit man das mal noch ein bisschen ins Bild richtet, nein, ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von Vögeln. Aber diesen Vogel, den kann man sehr schön identifizieren. Ja.
Hätte ja sein können, dass du als Hobby Ornithologe bist.
Er kann,
ich weiß
ja noch,
es nicht.
Kann ja noch.
Ja. Ne? Weiß ich nicht.
So alt bin ich auch noch nicht. Okay, das Thema lassen wir aber.
Ist das so ein Grandpa-Hobby vielleicht? Hast du noch ein paar Jahre, hast du noch.
Danke. Liebe Manuela, wir wollen ja auch nicht zu viel in Erinnerungen schwelgen, auch wenn das wirklich eine schöne Staffel war. Vielen Dank, dass ich nochmal zum Abschluss zu Gast sein durfte. Auch danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns dann irgendwann beim Beginn der nächsten Staffel wieder. Aber ich überlasse Sie natürlich Ihrem Host, wenn es darum geht, die letzten Worte zu sprechen. Also, vielen lieben Dank und jetzt noch einmal Manuela.
Lieber Bastian, vielen Dank für die wunderbare Moderation. Ich gewöhne mich wirklich langsam dran, dass man mir die Fragen stellt, auch wenn ich nicht aus meiner Haut raus kann. Es war wirklich eine schöne Folge heute. Es war eine schöne Auftaktfolge. Ich finde es cool, dass wir diese Klammer haben und das vielleicht auch nochmal anteasern für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für Folgen, die sie vielleicht noch nicht gehört haben, nochmal schmackhaft zu machen. Und ja, mir hat die Staffel sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe ja auch noch eine ganz liebe Kollegin, die diese wunderbaren Social Media Reels dreht. Und das ist einfach cool, wie viele Leute da mittlerweile mitarbeiten und helfen. Natürlich mein Tontechniker auch, der den Schnitt macht. Und ja, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle, die Gast und Gästin waren bei mir. Und wer den Podcast mag, bitte gerne auf den Streaming-Plattformen bewerten, kommentieren, mir eine Nachricht schreiben. Die Kontaktdaten gibt es wie gewohnt in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, falls wir uns nächstes Jahr wieder hören. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Winterpause.